Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Hattest du denn schon Aufnahme gedrückt, als du diese Frage gestellt hast, Herr Drick?
Nee, ich habe es jetzt just gerade erst gemacht.
Das ist ärgerlich. Du hast nämlich gesagt, ich soll dich da durchlotsen. Also es war gar keine Frage, es war mehr oder weniger eine Aussage und ein Befehl, den ich natürlich folge. Das ist ja ganz klar. Hallo und herzlich willkommen erstmal zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und ihr merkt es, mein Gast ist heute zum ersten Mal alleine, Cedric Gebhardt. Bist du denn nervös? Beim letzten Mal hatte ich ja Kevin Pillow noch unterstützt.
Das stimmt. Beim letzten Mal war ich auch am Anfang leicht nervös. Jetzt geht's. Du lotst mich ja da durch.
Ja, eben.
Da hatte ich ja drum gebeten. Da kann ja nichts schief gehen.
Schülerlotse sozusagen.
Wenn man so will, ja.
Was haben wir denn heute an Themen vorbereitet, damit wir das direkt mal auf dem Tablett servieren? Wir sprechen natürlich über die aktuelle Situation rund um Thomas Meunier und Julian Brandt, die beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das ist mal das erste Thema. Das ist ja relativ aktuell, also brandaktuell sozusagen. Entschuldigt den schlechten Wortwitz, aber ich bin jetzt auch insgesamt 5 Jahre schon in der BVB-Redaktion der Ruhrnachrichten. Das färbt halt etwas ab, ne? Das ist halt logisch. Und wir sprechen über das Spiel, was am kommenden Samstag ansteht, DFB-Pokal. Beim SVW in Wiesbaden. Und Marco Rose gehen ja so ein klein wenig die Spieler aus. Das ist ein großes Problem. Und natürlich werden eure Hörerfragen beantwortet. Aber wir starten mit der aktuellen Meldung. Ich habe es gerade schon gesagt. Gleich 2 Spieler. Jetzt erklär doch mal genau, wie war das? Wann ist Meunier zurückgekommen? Und war er schon im Umfeld der Mannschaft, als er dann positiv getestet wurde?
Das zum Glück nicht. Also die Spieler wurden ja alle in Bad Ragaz mehrfach getestet und vom Rückflug wurde auch Thomas Meunier nochmal getestet. Dann ging es zurück, die Mannschaft hatte 2 Tage frei und am Montag zum Einstieg in die neue Trainingswoche wird dann obligatorisch nochmal so eine PCR-Testung durchgeführt. Und dabei ist Meunier dann eben positiv getestet worden. Das Ergebnis gab es dann Dienstagmittag. Er ist dann sofort in häusliche Isolation gegangen. Hatte am Tag vorher, war er wohl nur kurz im Trainingsgelände, so ein halbes Stündchen, hatte da aber auch keinen Kontakt zu den Mitspielern. Diese Testungen, die finden tatsächlich individuell statt, aus gutem Grund, wie man jetzt sieht. Und bei Julian Brandt war es dann ähnlich. Da kam das Ergebnis dann allerdings erst am Nachmittag. Und dann war natürlich auch sofort höchste Alarmstufe. Und auch er ist dann jetzt direkt in Isolation. Und man hofft natürlich, dass es bei beiden einen milden Verlauf gibt.
Da haben wir allerdings aktuell noch keine weiteren Informationen und das ist ja immer so beim Podcast. Ne? Wenn wir gleich dann auf den Stopp-Knopf drücken, kommt wahrscheinlich eine Meldung dazu, aber wir warten auf jeden Fall ab und alles lest ihr sowieso bei uns auf der Internetseite, ist ja gar kein Thema. Aber ja, das ist eine blöde Situation, natürlich gerade das Trainingslager erst absolviert, insbesondere für Julian Brandt, der richtig durchstarten wollte unter dem neuen Trainer.
Ja, das ist total bitter. Für ihn, für die Mannschaft, ich denke, sowas macht ja auch immer, sorgt für Unruhe. Und klar, er wollte sich jetzt endlich zeigen, wollte seine Kritiker widerlegen und bitter jetzt so ausgebremst zu werden. Wir hoffen mal, dass es keine weiteren positiven Fälle gibt und dass dann eben nichts in Gefahr gerät, weil es hat ja alles unmittelbare Auswirkungen im Zweifelsfall auch auf den Trainings- und Spielbetrieb. Wir haben gesehen ja beim Pokalspiel der Bayern beim Bremer SV, das ist ja schon abgesagt, dass wir in Wiesbaden spielen, ja zum Glück noch nicht. Ja, es hat Folgen, wenn jemand positiv ist. Sind ja auch schon der 5. und 6. Fall jetzt mit Meunier und Brandt. Akanji war ja der erste, dann Chan, Renier und Witzel. Bei den ersten 3 waren es ja Gott sei Dank milde Verläufe, aber Witzel hat es ja wohl etwas stärker erwischt damals. Der hatte heftig Fieber und lag ordentlich flach. Jetzt hoffen sie beim BVB natürlich alle darauf, dass Brandt und Meunier in die erste Kategorie fallen und da jetzt weitgehend symptomfrei bleiben. Aber man weiß es jetzt aktuell nicht.
Wir wissen ja auch nicht, ob die geimpft sind mittlerweile. Also man könnte eigentlich davon ausgehen, insbesondere weil Meunier ja auch bei der Europameisterschaft mit dabei gewesen ist und dann viele Nationalverbände wahrscheinlich auch gesagt haben, pass mal auf, wenn ihr euch impfen lassen wollt, wir organisieren das. Ich weiß das jetzt, bin ja aktuell bei Olympia im Einsatz beim Handballturnier und kommentiere da ein bisschen für Eurosport und habe hier auch mit ein paar Experten gesprochen. Heute mit einer Expertin, die Basketball kommentiert, die ist Nationalspielerin und die hat ja auch noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele absolviert und die hat mir erzählt, ja, das ist tatsächlich so. Ich wurde dann geimpft, weil wir in diesem olympischen Zyklus sozusagen drin waren und wären wir nach Tokio gereist, hätten die Quali geschafft, dann hätten wir geimpft sein müssen, um teilzunehmen, mehr oder weniger. Also da gab es eben diese Impfung. Deswegen kann ich mir bei Meunier schon vorstellen, dass er durchgeimpft ist und Julian Brandt ist ja auch ein reflektierter Kerl. Also bei dem gehe ich eigentlich auch davon aus. Aber wir wissen es nicht, Cedric.
Ja, ich würde bei beiden eigentlich davon ausgehen. Also wir hatten vor ein paar Tagen mal beim BVB angefragt. Da hieß es, die Quote liege bei 90% aller, also Spieler und Staff. Und ich, also es gibt natürlich nur eine Empfehlung, man kann ja keinen zwingen, aber ich denke, als Profisportler haben die Jungs ja ein Eigeninteresse daran, sich und ihren Körper zu schützen, weil er ihr höchstes Gut ist. Und also wie gesagt, vor ein paar Tagen lag die Quote bei 90%. Insofern gehe ich schon davon aus, dass wir da nah an 100% sind. Die zweite Mannschaft zum Beispiel sind alle geimpft. Das hatte uns Enno Maaßen ja letzte oder vorletzte Woche im Podcast verraten. Ja, aber die Impfung, man sieht es halt, schützt eben nicht, im Zweifelsfall nicht davor, sich trotzdem zu infizieren. Aber sie schützt in der Regel ja vor einem harten Verlauf. Insofern lässt es gut hoffen.
Das ist natürlich auch viel, viel wichtiger, dass den Spielern oder generell den Leuten, die sich infizieren, nichts passiert. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich damals schon geimpft gewesen wäre. Wir werden mit dem Virus leben müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Das wird in den kommenden Jahren immer präsent sein. Und das Entscheidende ist, dass die Leute sich dann halt impfen. Und da hatte ja auch Ingo Preuß, der Manager der zweiten Mannschaft, ein richtiges Plädoyer dafür gehalten, als er vor 2 Wochen bei uns im Podcast mit dabei war. Und wir haben die Thematik schon hinlänglich diskutiert. Thomas Meunier, also auch raus, nicht nur Brandt, für Meunier ist es ja auch eine Saison, wo er sich rehabilitieren muss. Also auch für ihn wieder ein richtig, ich sag's jetzt mal so, beschissener Start.
Absolut. Ja, er hat nicht so wirklich überzeugt in seiner ersten Saison und angesichts der ohnehin schon großen Defensivproblematik hätte er jetzt natürlich die Chance gehabt, mal, sagen wir mal, sich als festen Baustein als Rechtsverteidiger dann zu empfehlen und zu etablieren. Aber das fällt dann jetzt auch erstmal weg. Ich gehe davon aus, dass erst einmal Felix Paslak dann als den Rechtsverteidiger geben wird. Viele Optionen bleiben ja dann auch nicht mehr.
Ja, das ist ein bisschen das Problem, weil Marco Rose die Spieler ausgehen.
Absolut. Also man kann entweder sagen, es stellt sich von selbst auf oder eben das Gegenteil, weil er so viel hin und her schieben muss. Links hast du noch Nico Schulz, rechts Felix Paslak, in Manuel Akanji, der aber auch natürlich noch nicht wirklich viel trainiert hat. Der ist ja erst ganz, ganz spät zurückgereist. Der hat ja samstags in Bad Ragaz sozusagen am letzten Tag überhaupt erst seine erste Trainingseinheit gehabt. Der hat jetzt ein paar Tage trainiert. Den musst du dann trotzdem am Samstag voraussichtlich gegen Wiesbaden aufs Eis schicken. Und dann hast du natürlich hinten noch, Gott sei Dank, die beiden aus der U23, Antonios Papadopoulos und Lennart Meloni, die ihre Sache ja wirklich gut gemacht haben, sowohl im Trainingslager insgesamt als auch besonders im Test gegen Bologna. Also sodass da, du hast zwar eine Aushilfsviererkette, aber bei aller Liebe, es ist ein Drittligist wie in Wiesbaden. Das müsste ja normalerweise ja trotzdem reichen.
Jetzt hast du schon angefangen mit der Vorschau auf dieses Pokalspiel, dann lass uns direkt mal dabei bleiben. Also es ist ein Drittligist, aber es ist halt immerhin ein Drittligist. Also man spielt jetzt nicht gegen einen Viertligisten oder einen kompletten Amateurverein, die in der dritten Liga, die können Fußball spielen und die sind ja auch schon in der Saison.
Absolut, absolut. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich meine, nur grundsätzlich muss es der Anspruch des BVB sein, als deutscher Pokalsieger und Bundesligist da natürlich trotzdem eine Runde weiterzukommen. Aber wir haben im Vorfeld auch mit Rüdiger Rehm gesprochen und der hat uns schon gegenüber angedeutet, dass er die Chance gegen den BVB zu gewinnen noch nie so groß gesehen hat wie aktuell aufgrund der ganzen Problematik. Da rechnet er sich durchaus was aus. Und die ersten beiden Spiele hat die Mannschaft ja jeweils 0-0 gespielt in Freiburg gegen die zweite und gegen 1860 München. Also defensiv sind die schon nicht so schlecht. Bei 0 selbstgeschossenen Toren in 2 Spielen muss man allerdings fragen, wie sehr sie die Dortmunder defensiv in Bedrängnis bringen können, auch wenn es nicht die beste Viererkette ist, die da, oder Dreierkette ist, die da aufläuft.
Ja, ich denke mal, also wir erinnern uns ja an die Vorsaison beim MSV Duisburg, da hat der BVB, glaube ich, 5-1 oder 5-0 oder sowas in der Höhe gewonnen, also total souverän auch. In dem ersten Spiel von Jude Bellingham hat er damals direkt ein Tor geschossen, also das war ein souveräner Auftritt. Duisburg mit der Nähe zu Dortmund auch, ja, das war dann irgendwie mit den Zuschauern auch nicht so, wie man sich das erhofft hatte beim MSV, die waren sehr, sehr traurig, super losgezogen und dann kann man die Hütte nicht voll machen, wir erinnern uns alle, aber jetzt beim SVW in Wiesbaden, da sind ja wahrscheinlich ein paar Zuschauer erlaubt, kannst du mir zufällig sagen und auch allen, die zuhören natürlich, wie viele da mit ins Stadion dürfen?
Oh, Sascha, da erwischst du mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß. Da bin ich tatsächlich gänzlich unwissend.
Ja, das ist kein Problem. Also wenn du gänzlich unwissend bist, dann wollen wir ja keine falschen Informationen verbreiten. Das wäre ein bisschen blöd, aber ja gut, das Stadion ist ja nicht allzu groß. Brita Arena heißt das, glaube ich. Das ist auch so ein Stadion, das gefühlt so eine Art Stahlkonstrukt, weil Wien Wiesbaden ist, glaube ich, so vor 15 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen, kann auch sogar nicht ganz so lange her sein und dann häufig natürlich jetzt auch in der dritten Liga mit dabei gewesen. Also keine Mannschaft mit ganz, ganz hohen Ambitionen, aber zumindest ein solider Verein, der auf jeden Fall da ja anscheinend auch ganz gute Arbeit macht. Rüdiger Rehm, hast du gerade gesagt, ist der Trainer, den kenne ich noch als Spieler zum Beispiel von Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an ihn erinnerst, als er als Spieler auf der Platte auf der Platte stand, ist natürlich völlig falsch, aber ich bin so im Handballmodus, bitte das zu entschuldigen. Also als er auf dem Rasen stand, so ist natürlich richtig.
Ich erinnere mich jetzt nicht an ihn, aber das ist nicht die einzige Wissenslücke, die ich offensichtlich habe, wie du gerade gemerkt hast. Aber immerhin kann ich beisteuern, dass er zusammen mit Marco Rose einen Fußballlehrerlehrgang gemacht hat. Die beiden kennen sich also und schätzen sich wohl auch, wie wir gehört haben. Und Rüdiger Rehm wünscht seinem Kollegen auch alles Gute, nur eben dann für Samstag nicht. Da soll Marco Rose doch bitte eine Ausnahme machen, so haben wir gehört.
Also das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Hast du die Wissenslücke quasi direkt geschlossen, Cedric?
Immerhin, ein kleines Sternchen gesammelt.
Das ist dein Fleißkärtchen sozusagen, also dein Fleißsternchen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schule, also ich hatte da immer so ein Bonusheft war das nicht, aber so ein Heft, da gab es dann so Stempel drin, wenn man irgendwie besonders fleißig war.
Ehrlich?
Ja.
Das war wahrscheinlich gehende Leere oder rappelvoll?
War okay, in der Grundschule war es noch okay. Hinterher wäre es wahrscheinlich leer gewesen, aber das gab es dann auf dem Gymnasium nicht mehr. Aber
stark okay. Angefangen, stark
ja.
Nachgelassen.
Ja, so ungefähr. Ja, sehr stark angefangen, noch stärker nachgelassen. Aber gut, wir wollen nicht komplett abschweifen und kommen wieder zurück zu diesem Pokalspiel. Wie viele Spieler stehen dem BVB dann überhaupt noch zur Verfügung von denen, die wir als Kern bezeichnen können? So viele übrig sind da gar nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Ich sagte ja eben, im Prinzip stellt sich die erste Elf schon fast von alleine auf. Ich würde es vielleicht mal andersrum drehen, wer ist nicht dabei. Wir haben natürlich immer noch drei Jungs, die durch ihre Knie-OP in der Reha sind. Das ist Zagadou, Koulibaly und Moray. Du hast Marius Wolf, der sich ja im Trainingslager verletzt hat im Testspiel. Sprunggelenksverletzung, der fällt auch erstmal noch aus. Dann Namdi Collins, der U19-Spieler, der ja schon eingesprungen ist, hat sich ja auch noch am Knie verletzt. Im Test gegen Gießen war es schon. Dann hast du Guerrero und Chan, die haben beide muskuläre Probleme. Du hast Mats Hummels, der seit Monaten an seiner Patellasehne da laboriert, da seit Monaten Probleme hat, wenn er das linke Knie streckt und beugt und hat da Schmerzen. Das heißt, den kannst du im Prinzip auch nicht bringen, um nicht noch mehr zu gefährden. Meunier haben wir gerade schon thematisiert, fällt aus. Hilf mir auf die Sprünge, es ist nicht mehr viel. Renier ist noch bei Olympia. Ich würde sagen, es lichten sich die Reihen doch ganz, ganz arg.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt hast du gerade Mats Hummels angesprochen mit der Patellasehne. So, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. In einen Sprint geht er eher selten, das wissen wir, weil das nicht seine große Stärke ist. Er arbeitet ja viel antizipativ, also er ahnt genau, wie die Pässe gespielt werden, wo er eine Lücke schließen muss und davon profitiert er. Also er war ja noch nie der Schnellste. Von daher, das ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem. Aber diese Belastung Patellasehne, da muss man auch richtig vorsichtig sein, denn das kann von einer Entzündung dann ganz schnell mal zu einem Riss kommen und dann fällt er ein paar Monate aus. Das kann sich der BVB mal überhaupt nicht leisten.
Nee, das wäre tatsächlich Worst Case. Also unabhängig von seiner Schnelligkeit, der Mann ist natürlich einfach, ja, der wirkt für Stabilität, ne? Der hält den Laden hinten zusammen, der kommuniziert ganz viel und ich glaube einfach, du hast einfach eine andere Präsenz mit dem auch auf dem Feld und ja, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein. Er hatte ja die Probleme schon bei der EM, er war ja auch, glaube ich, in München zur Behandlung. Da hat man gesagt, komm, gönn dir ein bisschen Ruhe, dann wird das schon. Es ist leider nicht wirklich was draus geworden. Und ja, ich glaube, bevor man ihn da jetzt so früh verheizt, wird der BVB alles dran setzen, genau das nicht zu tun und eben dann lieber auf Sicht ihm noch ein bisschen mehr Zeit einzuräumen zur Regeneration, damit er eines Tages, dann wann auch immer das sein wird, wieder vollumfänglich und fit auf dem Platz steht und beschwerdefrei, weil ansonsten ja, könnte das echt böse ausgehen und noch weitere Wochen, Monate nach sich ziehen. Das will natürlich niemand.
Ja, also das wäre, wie du es formuliert hast, absolut der Worst Case und dann müsste der BVB ja auf dem Transfermarkt auch nochmal aktiv werden.
Ja, das ist ja auch das, was die Fans immer sagen, aber so wie wir hören, wollen sie eigentlich eher einen für die Außenbahn holen, also für die defensive Außenbahn. Mhm. Naja, ich sag mal so, wenn du wirklich alle Jungs wieder fit hast, hättest du natürlich schon fast ein Überangebot. Jetzt ist natürlich der Fall eben nicht, dass du alle fit hast, sondern der gegenteilige Fall. Aber überleg mal, du hast Zagadou fit, du hättest Hummels fit, Akanji fit, hast noch einen Chan, der es rein theoretisch spielen kann. dann sieht es nicht so schlecht aus. Und der BVB wird sich sicherlich im Hinblick aufs Gehaltsgefüge davor hüten, jetzt den Kader noch weiter aufzublähen. Und plötzlich ist der Hummels doch in 4 Wochen fit oder hat der Länderspielpause. Und dann hast du da etliche Spieler, die A, auf der Gehaltsliste stehen und B, im Zweifelsfall unzufrieden sind, weil sie nicht spielen. Ja, schwierig, schwierig.
Das ist interessant, dass du jetzt sagst, nach der Länderspielpause. Also ist davon auszugehen, dass Mats Hummels die ersten Ligaspiele und den Supercup dann auch nicht absolviert?
Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich würde jetzt einfach mal vom Gefühl davon ausgehen, so wie das alles, was wir so hören, hört sich erstmal nicht danach an, als würde er jetzt plötzlich in einer Woche wieder wie Phönix aus der Asche plötzlich auf dem Platz stehen. Zumal der ja wirklich dann auch erstmal noch im Training ein paar Abläufe und so weiter verinnerlichen muss. Also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich von meinem Bauchgefühl her würde ich jetzt eher nicht davon ausgehen, dass er die ersten 2, 3 Spiele mitmacht.
Okay, das ist natürlich eine relativ deutliche Aussage.
Ich täusche mich da gerne.
Ja, Abwehr ist ein großes Problem, weil von allen Spielern, die eigentlich in der Innenverteidigung zum absoluten Stamm gehören, ist Manuel Akanji der Einzige, der regelmäßig fit ist.
Ja, absolut. Aber er hat eben noch nicht viel trainiert, ne, nach seiner EM-Pause. Er war ja erst noch im Urlaub und ist, wie gesagt, in Bad Ragaz erst am Samstag zum ersten Mal überhaupt auf dem Platz gewesen. Kannst du dir mal weiterrechnen, von Samstag bis Samstag ist eine Woche, dann hatten sie noch 2 freie Tage. So richtig viele Einheiten sind da nicht, um sich dann einzuspielen und dann noch mit den Nebenleuten, die da permanent wechseln im Zweifelsfall. Also ja, die Lage ist nicht so pralle, das muss man ganz eindeutig sagen. Gleichwohl, ich sag's nochmal, muss es der Anspruch sein, dass das gegen Wien Wiesbaden reicht. Gegen Eintracht Frankfurt hast du wieder eine Woche mehr Zeit. Vielleicht reicht das, um dann noch irgendeinen wieder halbwegs fit zu kriegen oder dass sich die Jungs hinten dann auch wirklich einspielen. Ne?
Das wird ein sehr, sehr interessanter Kick, glaube ich, da am Samstag, weil der ja auch ein bisschen Aufschluss über die wirkliche Form der Mannschaft gibt. Jetzt hatten wir ja im Trainingslager die beiden Testspiele. Das eine wurde verloren, das andere wurde gewonnen. Aber ich bin ja immer der Meinung, dass Testspiele nicht im Ansatz irgendwelche Aussagekraft haben. Und so ein Pokalspiel, auch wenn es nur ein Drittliges ist, du hast gerade gesagt, defensiv stehen die relativ stabil, ohne Gegentor in den ersten beiden Spielen. Die werden natürlich komplett sich hinten reinstellen und auf Konter lauen. Müssen wir nicht drüber reden.
Davon gehe ich jetzt eigentlich auch aus. Ja, vielleicht ist das ja auch eben der Ansatz, den der BVB fahren muss, um defensiv gar nicht in Schwierigkeiten zu geraten, den Gegner einfach offensiv so viel zu beschäftigen, damit da gar nichts anbrennt. Klingt jetzt sehr plump, aber könnte womöglich ein einfaches, aber probates Mittel sein.
Sehen wir dann wenigstens Neuzugang Daniel Mahlen auf dem Platz?
Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ne? Er hat ja guten Eindruck hinterlassen und schätzt ihn durchaus für seine Fähigkeiten, auch wenn er kein direkter Sancho-Ersatz ist. Also er wurde zwar als Nachfolger gekauft, aber vom Spielertyp ist er natürlich ein bisschen anders. Aber ich würde da schon von ausgehen, dass sie den da einsetzen. Warum nicht?
Also das ist auf jeden Fall etwas, wo sich die Fans drauf freuen können. Samstag, glaube ich, 20.45 Uhr dann zu sehen bei Sky. Wird das woanders irgendwo noch übertragen?
Na, ihr könnt auch unseren Live-Ticker natürlich verfolgen,
ja, und mir schreiben. Und ganz, ganz wichtig, unsere Live-Show. Wir sind wieder dabei mit unserer Live-Show. Dieses Mal schon ab der ersten Runde im DFB-Pokal. Das war ja in der letzten Saison ein bisschen anders. Eine Stunde vor Anpfiff gehen wir auf Sendung und moderiert wird das am Wochenende dann vom Kollegen Sascha Klaverkamp. Der führt euch durch das Programm. Wir sind auch gerade dabei, also ich kümmere mich darum, einen Experten zum SVW in Wiesbaden zu organisieren. Das gestaltet sich übrigens relativ schwer, weil diese Mannschaft anscheinend gar nicht so eine große Bedeutung hat. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Wiesbaden ist ja auch generell jetzt nicht für Sport irgendwie bekannt, Cedric.
Ja, meine Wissenslücken kommen nicht von ungefähr, Sascha. Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben nicht so viel mit dem SVW in Wiesbaden beschäftigt und dem Wiesbadener Sport ehrlich gesagt auch nicht. Was nichts heißen muss, aber ich glaube, du könntest wohl recht haben mit deiner These.
Ist denn der BVB da zum Siegen verdammt?
Ich glaube schon. Also stell dir mal vor, die vergeigen es. Die Stimmung im Umfeld ist ja jetzt, oder sag mal unter den Fans, ist ja jetzt eh nicht. Sag mal, man hätte nach dem ganzen Corona-Jahr jetzt irgendwie schon gehofft darauf, dass es so ein richtiges Aufbruchstimmungsgefühl irgendwie gibt. Aber angesichts der Problematik und der wirklich holprigen Vorbereitung ist ja die Euphorie doch arg gedämpft. Und wenn du jetzt noch das Pokalspiel verlierst, als Titelverteidiger, das wäre schon auch, sagen wir mal, auch nicht so richtig optimal. Ja, denn es muss sich ja tatsächlich erst noch alles einspielen und das ist jetzt auch zwar so ein blöder Sportlerspruch, aber wenn du gewinnst, dann funktioniert das eben alles besser. Die Mannschaft muss sich ja erst noch finden, gerade in dieser Konstellation mit Marco Rose, neues System und vielleicht anderer Fußball und so. Und wenn du dann natürlich gegen Wiesbaden direkt verlieren würdest, das wäre, ja, würde schon für weitere Probleme sorgen, glaube ich.
Ja, weil du deutest das gerade so an, dass die Stimmung nicht sonderlich gut ist. Das liegt nicht daran, dass man sich nicht leiden könnte, sondern das liegt halt an den Umständen.
Ja, absolut. Ja, so war es auch nicht gemeint, aber ich glaube schon, dass das für alle so ein bisschen, es bedrückt halt so ein bisschen, ne? Du hast irgendwie einen Ausfall nach dem anderen, du hast die Hiobsbotschaft, du hast noch die zwei Corona-Fälle. Also irgendwie denkst du ja schon so, boah, was soll das? Irgendwie wollten wir doch einfach nur Fußball spielen und haben uns darauf gefreut. Ich meine, anderen geht's auch nicht viel besser. Bayern München hat, glaube ich, auch eine ziemlich bescheidene Vorbereitung. Es ist halt einfach ein bisschen blöd mit der EM und den Abstellungen und allem, ja, wie es jetzt so gelaufen ist. Aber was willst du machen? Da musst du jetzt durch, ne?
Ja, und dann gibt's ja zum Glück relativ schnell, also manche sagen zum Glück und manche sagen um Gottes Willen, schnell eine Länderspielphase. Dann gibt's eine kurze Pause dadurch, dann kann man sich wieder ein bisschen regenerieren. Und es gibt ja auch einige Akteure des BVB, die dann eben nicht bei der Nationalmannschaft unterwegs sind. Ja, die gibt's tatsächlich noch, aber das ist, glaube ich, dann auch ein Vorteil, wenn eben Hummels nicht zum DFB reist. Und das ist sowieso die Frage, wird er in Zukunft weiter bei der Nationalmannschaft mit dabei sein oder nicht? Wir kommen zu den Hörerfragen und die erste kommt von unserem Lieblingsfollower sozusagen, von Lurchi0815, Bernd Stromberg. Der schreibt: Mann, auf dem Trainingsplatz fehlen ja noch mehr Leute als montags morgens um 8 Uhr bei uns in der Kapitol. Traut ihr Knauf zu, vorübergehend die Position hinten rechts einzunehmen? Der Kloppo hat sich seine Außenverteidiger ja immer selber geschnitzt. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Schnell ist er und kann sich wahrscheinlich auch spielerisch gut aus kniffligen Situationen hinten lösen.
Ja, ich glaube aber, dass Knauf beim BVB tatsächlich dann doch eher für die offensive Außenbahn vorgesehen ist. Hat ja wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen im Trainingslager, weil er recht unermüdlich arbeitet. Edin Terzic hat damals auch seine unbändigen Lernwillen immer wieder gelobt. Aber ich glaube, beim BVB arbeitet man eher daran, ihn so ein bisschen perspektivisch als eine Art Sancho-Ersatz aufzubauen, ne? Dass er eben sich auch in die Richtung entwickelt. Weil du hast ja aktuell keinen klassischen 1:1 Flügelstürmer mehr. Und da soll, glaube ich, eher die Reise hingehen. Zumal Knauf, ich glaube, defensiv in der Rückwärtsbewegung und in der Defensivarbeit noch, sagen wir mal, größere Nachholbedarf hat. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Zumal Paslak jetzt ja nicht so Schlechtes gemacht hat gegen Bologna, fand ich zumindest.
Ja, und Paslak hatte auch in der vergangenen Saison eine gute Phase. Da haben sich dann hinterher alle gewundert, warum er gefühlt komplett raus war. Aber er hat das, als er gespielt hat, solide gemacht. Da gab es eigentlich gar nichts auszusetzen. Und er ist ja jetzt beispielsweise in den ersten Wochen dann nicht dafür da, irgendwie komplett zu glänzen mit tollen Offensivaktionen. Dafür sind andere verantwortlich. Also da muss man sich, glaube ich, defensiv bei Felix Paslak eigentlich keine Sorgen machen.
Ja, würde ich auch nicht. Ich würde ihm nachdem es nicht geht, ich würde tatsächlich eher Paslak den Vorzug geben vor Knauf. Als Rechtsverteidiger zumindest.
Das ist ja auch aufgefallen. Ich habe da letzte Woche mit Dirk Krampe schon drüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, das ist interessant, weil sie jetzt richtig Druck gemacht haben, in Anführungsstrichen. Denn Rose hat gesagt, Knauf, das kann unser Sancho-Ersatz werden. Und das ist sehr viel Last auf den Schultern von so einem jungen Kerl.
Das ist richtig. Aber jetzt möchte ich nochmal einmal darauf hinweisen, du sagst gerade Dirk Krampe. Ich dachte, er heißt nur Dirk.
Ja, das ist richtig. Ja. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, warum habe ich gesagt Dirk Krampe? Denn die Leute wissen natürlich, dass er Dirk Krampe heißt. Ja? Also da muss ich nichts erzählen. Ja, wir brauchen für Dirk auf jeden Fall noch einen guten Spitznamen und wir brauchen natürlich für unseren neuen Kollegen Kevin Pinnow noch einen guten Spitznamen, weil wir ja schon Kevin Kiska in der Redaktion haben. Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen.
Ja, wir haben noch Hausaufgaben zu machen.
Ja, wir müssen Hausaufgaben erledigen, auf jeden Fall. Und dann kriege ich vielleicht in mein Heft auch wieder so einen Fleißstempel. Mal gucken. Für den besten Podcast des Sonnensystems eine Frage, die ihr nur mit Ja oder Nein beantworten dürft. Bekommt der BVB folgende Spieler noch in diesem Sommer verkauft? Nico Schulz.
Soll ich direkt antworten?
Sehr gerne.
Nein.
Marius Wolf.
Nein.
Roman Bürki.
Ja.
Thomas Delaney.
Ja, gerade bei Delaney, glaube ich. Der wird von sich aus auch gehen wollen. Der wird jetzt irgendwie nächsten Monat 30. Der wollte, glaube ich, so haben wir das gehört, immer mal in seinem Leben in der Premier League spielen. Da spielen ja auch viele Skandinavier. Das passt ja irgendwie vom Spielstil auch ganz gut, ne? Ein bisschen aggressiver, rustikaler. Ja, und wenn es sein Traum war, mal in der Premier League zu spielen, dann muss er ihn sich jetzt erfüllen. Und wie wir gehört haben, wird er mit einigen Vereinen in Verbindung gemacht, mit Crystal Palace, mit Southampton und Norwich. Southampton ist Ralf Hasenhüttl Trainer, Norwich Daniel Farke, die kennen ihn also noch aus der Bundesliga. Und zuletzt poppte sogar noch das Gerücht auf, AS Rom, also José Mourinho, hätte ein Auge auf ihn geworfen. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber unabhängig davon glaube ich, dass Thomas Delaney tatsächlich ein Jahr hat er noch Vertrag. Der eheste ist, der von der Liste geht. Bei Roman Bürki, denke ich, wird es noch einen Abnehmer geben, weil es einfach wirklich ein guter Torwart ist. Kein überragender Torwart, aber wirklich ein guter. Bei Schulz und Wolf sehe ich es eher skeptisch. Wolf mit seiner Sprunggelenksverletzung. Ja, gut, wenn du jetzt irgendeinen Verein findest, der sagt, gut, perspektivisch können wir den gebrauchen, bringt uns weiter. Vielleicht. Aber Schulz hat jetzt auch in der Vorbereitung nicht richtig viel Werbung für sich gemacht. Es wird schwierig.
Bei Thomas Delaney ist es so, ich glaube, weil ich ja viel Serie A auch gucke, da passt er von seiner Art Fußball zu spielen überhaupt gar nicht hin. Die Premier League ist für ihn eigentlich wie gemacht. Du hast es ja auch gerade angesprochen vom Spielstil her. Und es ist auch so, die Premier League-Vereine, die zahlen mehr Kohle als jetzt beispielsweise die Italiener, die viele Deals machen in den letzten Jahren, wo sie Spieler ausleihen, um dann mit einer verpflichtenden Kaufoption im Jahr danach dann endgültig die Ablösesumme zu überweisen. Und das ist nicht das, was der BVB gerade möchte. Der möchte die Spieler fix verkaufen. Für Delaney kann man vielleicht nochmal so 10 bis 15 Millionen bekommen. Ich wundere mich nur ein bisschen, weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Vereine, die du jetzt genannt hast, Southampton, Norwich oder was war der dritte Verein, Crystal Palace, das sind ja alles keine Vereine. Also Thomas Delaney, der spielt ja aktuell bei einem Champions-League-Teilnehmer. Dass er sich mit solchen Durchschnittsklubs auseinandersetzt, kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen.
Ja, wir wissen ja auch nicht, ob das so ist. Wir haben nur gehört, dass da durchaus dass das Vereine sind, die ihn wohl auf der Karte haben. Aber ganz ehrlich, in England wird wirklich gutes Geld gezahlt. Ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht passen ja die anderen Rahmenbedingungen dann da. Ich glaube, Delaney ist niemand, der nur aufs Geld guckt. So würde ich ihn als Typ nicht einschätzen. Aber weiß nicht, wenn er in die Premier League will, so schlecht sind die Clubs ja jetzt auch nicht, die Trainer. Noch ein Grund übrigens, Marco Rose wird ja vermutlich mit Raute spielen, zumindest deutet sich das an. Und dann gibt es eben nur noch Platz für einen Sechser. Und du hast eben mit Witzel, Bellingham, Can und Sahut, der ja auch eine super Vorbereitung gespielt hat, dann noch vier Konkurrenten vor der Nase. Auch das ist eher ein Grund für mich zu sagen, dass Delaney wahrscheinlich wechseln wird.
Ja, so wird es kommen. Es deutet sich jetzt schon einige Wochen an und wie gesagt, wenn es in die Premier League geht, einen zweistelligen Millionenbetrag wird der BVB auf jeden Fall noch einkassieren und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen was übrig, um dann noch einen Außenverteidiger zu verpflichten, wobei ich das, ja, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Klar, Morey, der fällt noch monatelang aus, Meunier jetzt mit dem Coronavirus infiziert, wahrscheinlich ist es doch sinnvoll, Pastler kann zwar beide Positionen spielen, auf der anderen Seite hat man halt meistens nur Guerrero, weil Nico Schulz seit seiner Verpflichtung so eine Art Totalausfall ist. Ah gut, da müssen wir jetzt mal gucken, ob da noch was passiert. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, am 31. August schließt das Transferfenster. Es gibt noch mal eine Frage zu Ansgar Knauf, wie wir die Chancen auf seine Einsätze sehen in dieser Saison. Relativ hoch, würde ich mal sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Also die Saison ist lang, es sind drei Wettbewerbe und die personelle Situation ist ja gerade, wie wir schon ausführlich gesagt haben, nicht so prickelnd. Und außerdem ist das ein junger Spieler, der gut ins Profil passt. Marco Rose hat sich ja auch positiv über ihn geäußert, dass er hart daran arbeitet, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Er hat unheimlich viel Dynamik und Tempo und warum nicht? Das kann auf jeden Fall eine Option sein. Und er hat es ja letztes Jahr auch angedeutet. Er hat ja im Viertelfinale Champions League gespielt gegen Manchester City. Gut, da war er jetzt nicht der entscheidende Faktor, aber er hat in jungen Jahren schon angedeutet, dass da richtig viel Potenzial schlummert. Und wenn es einen Verein gibt, der junge Spieler einsetzt, dann der BVB, würde ich mal sagen. Also insofern sehe ich da durchaus ihn das ein oder andere Mal auf dem Rasen stehen, ja.
Eine Frage an den besten Podcast seit der Entdeckung des Feuers. Wird bei möglichen Verkäufen von Bürki, Schulz und Delaney noch etwas auf der Zugangsseite geschehen, speziell in der Defensive? Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, deswegen möchte ich die Frage ein klein wenig umformulieren. Gibt es konkrete Namen?
Nee, wir haben bisher nicht viel mehr gehört als das, was wir euch dann mitteilen würden und schreiben würden. Ich glaube, ein Leser hatte auch irgendwie Marvin Friedrich bei Twitter mal ins Gespräch gebracht. Der ist zum Beispiel bei uns nach unseren Informationen gar kein Thema. Und der BVB hat es ja schon mehrfach gesagt, eigentlich müssen sie erst was auf der Ausgabenseite tun, um eben finanziell wieder Spielräume zu haben, weil nach dem Corona-Jahr natürlich die Mittel dann doch beschränkt sind. Und klar, sie haben jetzt Koulibaly geholt und auch Kamara, aber Kamara ist übrigens auch noch einer, der natürlich erstmal noch Zeit benötigt. Ja, wir haben aber aktuell keine weiteren Namen, aber dass jemand kommen soll für die defensive Außenbahn, Zumindest das haben wir gehört. Und für den offensiven Flügel wäre natürlich auch nicht verkehrt. Auch das haben wir gehört. Aber wie sich das am Ende darstellen lässt, müssen wir schauen. Aber es ist tatsächlich auch noch viel Zeit.
Es sind, wie gesagt, noch ein paar Wochen. Hallo, zweitbester Podcast nach BVB Kompakt. Ja, vielen Dank. Gibt's dann ab Samstagmorgen wieder. Didi Hamann tippt auf den BVB als Meister und meint das wohl ohne Augenzwinkern ernst. Hat der BVB diese Saison ernsthafte Chancen auf den Titel? Wie seht ihr das?
Ja, gerade reden wir darüber, ob Worst Case eintritt und sie vielleicht in der ersten Runde gegen Wien-Wiesbaden ausscheiden und das alles defensiv ganz verheerend aussieht. Und auf der anderen Seite wird der BVB als Meisterschaftskandidat gehandelt. Ganz schön großes Spannungsfeld, das man, glaube ich, aktuell, man kann es seriös überhaupt nicht beantworten, weil man überhaupt nicht weiß, wie sehr diese Vorbereitung noch ausstrahlt auf die Saison. Klar, Bayern hat, wie gesagt, auch ordentlich Probleme und es würde auch mal Zeit, dass jemand anders wieder die Schale in die Höhe reckt. Nach unseren Wünschen natürlich gerne der BVB, aber ob das realistisch ist, ganz schwierig zu sagen. Das hängt ganz viel davon ab, ob Marco Rose mit seiner Art Fußball zu spielen gut ankommt, ob die Jungs das verinnerlichen, ob das passt alles, dabei erzähle ich ja jetzt keine Neuheiten. Ja, Stand jetzt würde ich mich da schwer tun, so eine Prognose abzugeben, aber Didi Hamann scheint ein großer Optimist zu sein, insofern mag ich ihm gerne glauben.
Didi Hamann hat auch generell immer eine klare Meinung.
Ja, die muss ja nicht immer richtig sein.
Ja, in dem Fall warten wir mal ab, ne? Eine andere Chance haben wir ja.
Wie gesagt, ich bin da, wenn es dann so kommt, bin ich gerne bei ihm. Ich könnte mich da jetzt noch nicht so hinreißen lassen zu dieser Aussage.
Der nächste Hörer schreibt, bester Podcast der nördlichen Hemisphäre, bla bla, also das mit dem bla bla verstehe ich nicht, warum er da bla bla schreibt, ich verstehe auch nicht, warum er die südliche Hemisphäre nicht einschließt, prognostiziert doch mal die Startelf für das Pokalspiel, mit den Ausfällen von Meunier und Brandt bleiben nicht mehr viele Optionen, werden die EM-Fahrer wie ein Bellingham direkt eingesetzt, Grüße aus der Schweiz. So, jetzt haben wir da eben zwar schon drüber gesprochen, aber jetzt kannst du ja bei deiner Elf eben aufstellen.
Ja, Sascha, da musst du mir gegebenenfalls helfen.
Ja, bitte.
Wir würden mal Kobel im Tor, würde ich doch mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einsetzen. Dann hast du einen Schulz links als Linksverteidiger. Wenn Rose wirklich mit Raute spielt, dann hast du Akanji. Rechts würde ich dann Paslak einsetzen und auf der 6 würde ich am ehesten Dahoud vorsehen. Zentral davor hätten wir Reus, in der Spitze Haaland und Malen. Dann haben wir links und rechts noch zu besetzen. Da müssen wir mal in uns gehen. Links kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Knauf bringt. Wen würdest du da sehen, Sascha?
Ich weiß nicht, wie weit Rafael Guerrero da schon ist.
Ja, muskuläre Probleme. Ja. Tja, gute Frage. Bellingham kann ich eigentlich eher... es ist tatsächlich großes Rätselraten. Hazard, das ist auch die Frage, ob er schon wieder genug... Ja, Guerrero, Hazard, Fragezeichen. Bellingham glaube ich eigentlich nicht, weil der auch erst seit einer Woche dann im Training ist. Wen haben wir vergessen? Ich muss mal immer gucken auf der Liste, wer noch alles überhaupt nicht zur Verfügung steht. Deswegen sind ja Witzel hast du noch, aber gut, wenn du Dahoud spielen lässt, der wirklich super, super Vorbereitung hingelegt hat, kann ich es mir erstmal nicht vorstellen.
Er hätte natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze Dahoud in der Raute ein klein wenig weiter versetzt vorne ein, aber das ist dann nicht mehr so richtig seine Position. Und mit versetzt vorne meine ich dann halt nicht hinter den Spitzen, wo gegebenenfalls Marco Reus dann spielt, sondern so halb versetzt. Und das ist dann nicht mehr so richtig seine Position, finde ich irgendwie. Ja. Also er muss zentral agieren.
Ja, da sehe ich ihn eigentlich auch eher. Also er hat es ja auch wirklich jetzt gerade auch gegen Bologna richtig gut gemacht. Das ist ja fast jede Aktion über ihn gelaufen, da in der Zentrale. Und das hat er ja wirklich super gemacht. Damit würdest du dir ja wieder mal eine Konstante echt nehmen, wenn du den da jetzt weiter nach vorne schiebst. Ich gehe gerade noch mal so die Namen durch, aber viel ist tatsächlich ja nicht mehr, da ja Brandt auch schon wieder ausfällt, vermutlich, mit Corona. Du hast natürlich noch Reyna, ne?
Ja, der könnte in der Raute rechts spielen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also der ist fit. Da hakt's an nix und deswegen könnte man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eine Option ist für die Startelf. Ja, diese Raute ist natürlich gefährlich, ne? Wenn du so jemanden wie Reyna dann rechts einsetzt, der ist jetzt auch nicht für seine Defensivkünste bekannt.
Ja, aber die sind ja vielleicht auch dann nicht nötig gegen Wien-Wiesbaden oder vielleicht geht's ja darum, eher den Gegner dann wirklich die Luft zum Atmen zu nehmen. Aber klar, du hast das Risiko, ne? Du hättest noch irgendwie Moukoko, der auch eher den Vorwärtsgang einlegt, Knauf, klar. Tigges, aber das würde ich jetzt mal eher ausschließen. Ja, ich glaube, eher fraglich sind dann echt die beiden Flügelpositionen in dem Fünfer-Mittelfeld. Aber auch da sind tatsächlich, wenn ich die Namen mal so durchgehe, nicht mehr so viele Optionen. Es ist ja überschaubar.
Jetzt hast du den einen Hörer eben schon angesprochen, der Marvin Friedrich erwähnt hat. Ich lese es trotzdem mal vor. Hallo an den besten Podcast außerhalb der hohlen Erde. Bei den vielen Transfergerüchten wundere ich mich, dass Unions Marvin Friedrich selten auftaucht. Ist das nicht einer, den der BVB jetzt brauchen und sogar als Hummels Nachfolger aufbauen kann? S04-Vergangenheit mal außen vor. Ja, du hast ja eben schon relativ deutlich gesagt, nein.
Ja, genau. Ich habe gestern noch mit den Kollegen drüber gesprochen. Also, ja. Ich glaube, von der Kategorie kannst du jetzt noch ein paar Namen nennen, aber nach unseren Informationen ist da jetzt nichts dran. Von daher, viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Aber vielleicht taucht er eines Tages auf. Dann offenbare ich die nächste Wissenslücke. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ist auch ein Spieler, der bei Union Berlin eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt. Also da müsste der BVB schon ordentlich Kohle auf den Tisch legen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft in der Hauptstadt, aber er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler in diesem Gerüst von Urs Fischer. Und normalerweise gibst du so einen Spieler ja jetzt nicht ohne Grund mal eben ab.
Genau. Also ist ja auch ein guter, aber wie gesagt, ich sehe es aktuell nicht.
Ist auch immer die Frage, wieso ein Spieler Borussia Dortmund auf Dauer wirklich richtig nach vorne bringt. Das war ja das Problem in den letzten Jahren, dass die Transfers, die der BVB innerhalb der Bundesliga getätigt hat, also wenn man beispielsweise Brandt geholt hat aus Leverkusen und auch den ein oder anderen jetzt unabhängig von irgendwelchen Namen, die haben nicht so gezündet. Immer hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man sich im Ausland irgendwo bedient hat. Also Daniel Mahle müssen wir jetzt mal abwarten, wie er sich entwickelt, aber die letzten Jahre hat halt das besonders gut funktioniert. Und ja, ich bin irgendwie nicht überzeugt, Marvin Friedrich sicherlich ein guter Spieler, aber wahrscheinlich eher auch dann ein Ergänzungsspieler, wenn man vom Kaliber Borussia Dortmund spricht, bedeutet aktuell Top 8 in Europa, weil man halt den Sprung ins Viertelfinale der Champions League geschafft hat und vielleicht, ja, wenn man es so ein bisschen runterbricht, Top 10, Top 12, Top 16, dazu gehört Borussia Dortmund auf jeden Fall und da sehe ich einen Marvin Friedrich nicht als Stammverteidiger, ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist.
Ja, sehe ich ähnlich und nochmal, wenn alle wieder fit sind, dann hast du ja auch Hummels, du hast Can, der spielen kann, du hast Zagadou, du hast Akanji. Was nützt dir dann Marvin Friedrich? Der würde dann an Position 4 da irgendwie versauern, was für seine Entwicklung ja auch nicht förderlich wäre. Also ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass das richtig Sinn ergeben würde.
Jetzt haben wir nochmal ein Thema, haben wir auch eben drüber schon gesprochen, die Nummer mit der Impfpflicht. Ich lese das aber mal vor, weil da eine interessante Meldung des Hörers am Ende steht. Wie weit seht ihr die Spieler aus der zweiten und dritten Reihe? Sind sie bereit für Einsätze im August? Das ist der erste Teil, da gehen wir gleich drauf ein. Ich lese aber den Rest schon mal vor. Und warum gibt es bei Profimannschaften noch immer Covid-Positive? Sollte es hier nicht eine Impfpflicht geben nach all den Privilegien für diese Berufsgruppe? Ich weiß, dass man sich auch als Geimpfter anstecken kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide positiven Fälle trotz Impfung positiv getestet wurden, ist meiner Meinung nach gering. Daher die Frage. Ich sehe es als moralische Pflicht für privilegierte Profis mit gutem Beispiel voranzugehen. Der letzte Satz gefällt mir.
Ja, aber ich glaube, das tun sie auch. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, eben schon mal gesagt, dass die Impfquote beim BVB vor einigen Tagen schon bei 90% lag. Das wird sich ziemlich sicher der 100 annähern, wenn sie nicht sogar schon erreicht ist. Ich denke auch, sie sollten Vorbilder sein. Emre Can hat sich ja auch an der Impfkampagne beteiligt. Ne? Und schon aus Eigeninteresse, wenn ich Profisportler wäre, würde ich es tun. Ich habe es ja auch als Privatmensch getan. Es ist einfach, mein Körper ist in dem Fall mein Kapital. Und auch Profisportler sind ja nicht davor gefeit, schwer zu erkranken. Es gab da ja diverse Beispiele. Und deswegen glaube ich schon, dass die Jungs da gut beraten sind und es die meisten wahrscheinlich auch von sich aus schon wollen, sich impfen zu lassen. Und ich denke schon, dass der BVB dann auch mit den Spielern spricht und sie überzeugt, dass es sicherlich sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Aber da stecken jetzt verschiedene Fragen oder Bausteine drin in dem, was du vorgelesen hast. Das erste war, glaube ich, noch, ob wir U23-Spieler perspektivisch sehen, ne? Oder wie war das?
Ja, genau. Spieler aus der zweiten Reihe halt auch.
Ja, das ist die, ich würde sie als die zweite Reihe dann bezeichnen jetzt mal. Ja, ich denke, das Trainingslager hat es ja gezeigt, dass der BVB das praktiziert und zwar mit Erfolg. Also Papadopoulos und Maloney haben sich wirklich gut geschlagen. Wir haben sie ja schon mehrfach genannt. Albin Taki hat auch hinten immer wieder gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube eine Handvoll oder sogar mehr. U19-Spieler war auch in Bad Ragaz mit dabei. Natürlich, das muss man sagen, weil eben so viele Ausfälle da waren und erst so späte Rückkehrer der BVB hatte, sind die natürlich mit ins Trainingslager gereist, um auch verschiedene Trainingsformen überhaupt spielen zu können. und um das Aufgebot da ein bisschen aufzufüllen. Trotzdem ist das natürlich ein super Signal auch an die eigene Jugend und an die Spieler in der zweiten Mannschaft, dass da so eine Durchlässigkeit herrscht. Würde ich sagen, für so einen Top-8-Club in Europa, wie du es gerade gesagt hast, nicht unbedingt überall gang und gäbe, dass man da so schnell von der U19 mal eben schnell mit ins Trainingslager der Profis fährt und da dann auch richtig viel Luft schnappt da. Und Meloni Papadopoulos, haben wir ja schon gesagt, einer von beiden wird sich ziemlich sicher oder könnte sich wiederfinden gegen Wien-Wiesbaden oder auch in der Bundesliga. Die zweite Reihe wird durchaus gebraucht und der BVB macht dann einfach aus der Not eine Tugend und nutzt das auch. Das finde ich gut.
Ja, das ist ja auch richtig so. Also man muss da was tun. Wir haben die Entwicklung jetzt gesehen in den letzten Jahren, weil es ist kaum möglich, sich etablierte Spieler für teures Geld irgendwo anders wegzukaufen. Vielmehr ist der BVB ja gefühlt ein Ausbildungsverein für die absolute europäische Spitze geworden, was eigentlich ja auch eine traurige Entwicklung ist. Also machen wir uns nichts vor.
Das ist halt ein bisschen die Kehrseite, ne? Aber was ist die Alternative? Ich finde es ehrlich gesagt, ja, bei aller Bitterkeit und es ist natürlich scheiße, wenn du irgendwie 2-3 Jahre wirklich gute Jungs ausbildest und dann gehen die zum nächsten großen Club. Aber was ist die Alternative? Das nicht zu tun, weiß nicht, bringt dich das weiter? So hast du zumindest, ich finde, eine Identifikation, die du stiften kannst als Fan, dass du sagst, hey, ich meine, guck dir Arsenal an, da ist das ja irgendwie ähnlich ewig gewesen. Trotzdem ist es ein super Club, finde ich. Und die Frage ist ja, kannst du anders mit den ganz, ganz Großen mithalten? Ich glaube, das wirst du nicht, auch wenn du einen anderen Weg gehen würdest, weil einfach die finanzielle Kluft viel zu groß ist. Und ich persönlich als Fan, unabhängig von meiner Tätigkeit als Journalist, finde es einfach charmant, dass der BVB diesen Weg geht. Und es ist etwas, womit ich mich viel mehr identifizieren kann, wenn ich sage, ich entwickle Spieler, hol die jung, hab ein super Scouting, sehe, dass da ganz viele von den Transfers wirklich zünden, baue diese Jungs auf, dann sind die zwar noch nicht in ihrer vollen Blüte und am Ende ihrer Leistungsfähigkeit, aber die haben ja trotzdem super Fußball dann schon gezeigt. Guck dir den Sancho an, der ist mit 17 hier hingekommen, was ist das jetzt für eine Granate und der ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung. Guck dir Erling Haaland an und so weiter. Also ich finde es ein super Weg und aus meiner Sicht ist er auch alternativlos, weil mit so vielen Millionen wie die Clubs in der Premier League oder in Spanien um sich werfen oder auch in Italien, da kannst du einfach nicht mithalten.
Ja, und da kommt noch dazu, da habe ich jetzt gestern Abend mit ein paar Kollegen mal drüber gesprochen, so Vereine wie der FC Barcelona oder Real Madrid, die sind hoch verschuldet. Also dann lieber den Weg, den Borussia Dortmund einschlägt.
Ja, sehe ich auch so. Ist absolut seriös. Wenn das Financial Fair Play irgendwann mal wirklich ernst gemeint wird seitens der UEFA, dann würde Bayern und der BVB sicherlich dauerhaft im Champions League Halbfinale stehen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber guck dir an, was in Paris oder Man U, was die jetzt für Geld ausgeben. Ist ja auch völlig irre nach der ganzen Corona-Zeit. Ich glaube zwar, dass die Kluft vielleicht sogar ein Stück weit kleiner geworden ist zu den anderen Clubs, weil so dicke sitzt es nicht bei allen Vereinen nach Corona jetzt. Insofern glaube ich, wenn der BVB da einen seriösen Job macht und das tut er, ist er nicht so weit weg von den anderen. Aber natürlich mit so einem Menü oder Paris wirst du auch perspektivisch nicht mithalten können. Da musst du halt einfach ein anderes Modell fahren. Ganz einfach.
PSG hat jetzt nochmal ordentlich zugelegt bzw. eingekauft auf dem Transfermarkt. Sergio Ramos, Ashraf Hakimi spielt jetzt bei PSG, Gianluigi Donnarumma, der Torhüter der italienischen Nationalmannschaft. Also das ist ordentlich was an Kaliber, was da bei PSG nochmal dazugekommen ist. Und ja, Manchester United, das sind natürlich dann auch so ein Jadon Sancho. Jetzt haben sie, glaube ich, dann noch Rafael Varane gekauft von Real Madrid. Da bin ich jetzt nicht gerade sicher, ob das nur ein Gerücht war oder ob das schon offiziell ist. Also das sind alles so Sachen, wo man sich dann fragt, ne, wie können die das eigentlich finanzieren und muss das sein? Financial Fair Play, das kennen wir, haben wir in den letzten Jahren häufig diskutiert, funktioniert ja eigentlich gar nicht. Es gab eigentlich mal eine Sperre für Manchester City, wurde dann wieder weggeklagt und all so ein Kram. Also machen wir uns nichts vor. Wenn es eine Regel gibt, keiner muss sich sowieso dran halten, dann braucht man die Regel gar nicht.
Ja, absolut. Das ist ein Feigenblatt. Also es ist ja total lächerlich, dass das irgendwann mal aufgestellt wurde und im Zweifelsfall, es hängt so viel dran. Ich sag mal, ernsthaft hat keiner Interesse daran, dass diese Clubs wirklich mit gleichen Waffen ausgestattet sind, weil einfach so viel Geld kursiert und so. Und ich glaube einfach, das ist, ja, was soll ich sagen? Es ist ein Feigenblatt. Lächerlich.
Sehr gut. Das Wort lächerlich am Ende hat mir da noch sehr gut gefallen. Feigenblatt, das war ja so elegant umschrieben sozusagen, wie Carsten Soestmeier. Kennst du Carsten Soestmeier?
Nein.
Carsten Soestmeier ist der Kommentator des Reitsports in der ARD. Und alle 4 Jahre, wenn die Olympischen Spiele ausgetragen werden, dann feiert das ganze Land Carsten Soestmeier und seine blumigen Kommentare. Also es ist wirklich sensationell. Man kann sich ja aktuell im Stream in der ARD-Mediathek sich diese Sachen noch angucken, wie er jetzt auch, ich glaube, das erste Dressurgold da irgendwie kommentiert hat. Also das ist eine wahre Freude, ihm zuzuhören. Sollte man sich mal anhören, auch wenn man nicht irgendwie Fan des Reitsports ist. Das war übrigens ganz witzig. Er hat dann mal für die Olympischen Spiele in Rio nachkommentiert, die Kür des Olympiasiegers auf dem Pauschenpferd im Turnen. Das war enorm witzig mit den ganzen Pferdebegriffen dann auch. Aber gut, so ist das halt eben. Da kann man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Was du alle weißt, Sascha, das ist unglaublich, dass du dich auch für Pferdesport interessierst.
Nein.
Was hat dich da geritten?
Nein, tatsächlich interessiere ich mich nicht für Pferdesport, aber alleine dieser Kommentar, also wenn das dann halt mal läuft und da wird dann hingeschaltet und du guckst das, dann denkst du, was ist das für ein verrückter Hund? Aber er macht's großartig. Also da kann man nur lernen, ist ja auch schon mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Von daher ist das ein guter Mann.
Ganz dunkel schwebt mir was vor von ihm. Das gab auch meinen 1Live-Oton-Charts, meine ich, relativ lange sich gehalten hat.
Ja, das ist korrekt. Das ist tatsächlich so. Da hören wir auch direkt raus, was dein Musikgeschmack ist.
Da würde ich nicht zu viel drauf geben, Sascha. Das ist vielleicht ein falscher Eindruck, den du jetzt gewinnst.
Du musst jetzt eigentlich sagen, du hörst immer Radio 91.2, weil die Kollegen, die sitzen eine Etage höher.
Natürlich, die steigen mir sonst aufs Dach.
Das ist übrigens so, als kurze Erklärung, das ist nämlich so, wenn wir bei uns auf die Toilette gehen, da läuft Radio 91.2.
Ja, total. Das war erst echt gewöhnungsbedürftig. Aber auch schön. Ne?
Ja.
Dann hört man den Rest nicht so.
Ja, alles klar. Wir brechen an der Stelle ab, Cedric. Es hat keinen Sinn mehr. Herzlichen Dank.
Um Gottes Willen. Ja,
dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Gut, 50 Minuten sind rum und... Aber nochmal der Hinweis, oh, du möchtest noch was sagen, Cedric, ja bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, es ist ja mit einem Klowitz, dass wir das jetzt beenden, ist natürlich...
Das ist scheiße.
Aber gut.
Ja, sehr gut.
Okay. Spielt keine Rolle.
Ja, wir sind wirklich in Topform und nächste Woche sind wir dann hoffentlich auch in Topform. Dann gibt's unsere große XXL-Saisonvorschau. Eigentlich hätten wir das diese Woche gemacht, da ich aber beruflich kurzfristig noch nach München musste, um da bei Olympia für Eurosport weiter zu kommentieren. Haben wir das jetzt so entschieden, dass wir das nächste Woche machen, weil da sollten wir alle in einem Raum sitzen. Dann sitzen wir zu dritt oder zu viert wahrscheinlich dann zusammen und diskutieren über die neue Saison. Was ist drin in der Bundesliga? Dann wissen wir natürlich auch ein bisschen mehr. Sind Meunier und Brand länger in Quarantäne? Wie schwer ist der Verlauf, können die eventuell zum Bundesliga-Start und dann auch im Supercup mit von der Partie sein und so weiter und so fort. Wie ist die Entwicklung bei Mats Hummels und seiner Verletzung? All das könnt ihr natürlich im Vorfeld auch schon erfahren auf ruhrnachrichten.de. Das ist ja gar keine Frage. Und ihr könnt uns auch folgen auf Twitter unter @rnbvb, @GerhardCedric und @SaschaStaat. Und natürlich nicht vergessen, am Wochenende, am Samstag unsere Live-Show. Und dann gibt's auch morgens wieder BVB Kompakt jeden Tag um 6.30 Uhr, außer während der Länderspielphasen. Und da werde ich dann in Zukunft auch von Kollegen unterstützt, damit ich nicht jeden Tag dieses Format produzieren muss, sondern auch mal eine Pause machen kann. Das ist wichtig und man kann auch nicht immer durcharbeiten. Ich denke, da habt ihr auch Verständnis für. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und wir sehen und hören uns demnächst. Tschüss.
Adios.